Okay, Sehnsucht nach mehr von Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Mir geht das eigentlich jedes Ostern so, dass Ostern irgendwo mir ein tieferes Verständnis gibt von dem, was es heißt, dass Jesus lebt. Also, dass er wirklich da ist, dass er uns begleitet, dass er in der Nähe ist. Sehnsucht nach mehr von Jesus, das ist so für mich heute das Thema. Und ich gehe heute mal alle 6 Texte durch für diesen Sonntag von Quasimodogenity, weil ich so begeistert darüber bin und sage euch immer nur so kurz ein paar Stichworte. Das haben wir heute schon so oft gehört. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung nach der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, das Vers 3 und dann kommen noch 4 und 5 dazu und alles ist ein Satz bei Paulus. Ja, buh. Der Pfarrer hat das auch schon ein bisschen heute früh ein bisschen gekürzt, nicht gekürzt, aber so dass die Knackpunkte rausgeholt. Gelobt sei Gott. Das ist ein ganz normales Gebet bei den Juden. Und zwar so normal wie bei uns, dass Gott sei Dank. Gelobt sei Gott und dann kommt immer wofür. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass uns das eigentlich überhaupt nicht mehr aufspringen lässt vor Erregung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Petrus schreibt an Juden, an gläubige Juden. Und normalerweise haben die Juden gesagt, gelobt sei Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So, das war so das Gängige. Und Petrus schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, für jeden Juden ein Pfeifen im Ohr, unverständlich, eine Frechheit. Gott ist der Vater von Jesus Christus. Gott hat diesen Jesus von Nazareth auferweckt. Und damit hat er gesagt, Jesus, das war alles richtig. Okay, wiedergeboren. Wiedergeboren durch die Barmherzigkeit Gottes, das heißt hineingestellt in den Machtbereich Gottes. Wir gehören zu Gott. Wir haben ewiges Leben. In der Theologie nennt man das eschatologisches Leben. Leben, was uns niemand mehr nehmen kann, was in Ewigkeit lebt, auch wenn wir sterben. Leben, was jetzt noch nicht so sichtbar ist, wie das einmal sein wird. Wir sind noch Menschen und wir werden krank und wir haben Nöte und wir werden sterben. Und trotzdem haben wir dieses ewige Leben, das Leben, was von Gott schon in uns ist, Gott selber in uns. Und ich dachte so als eine erste Anwendung, vielleicht nächste Woche jeden Morgen so anzufangen, gelobt sei Gott. So, wenn ihr die Augen aufklappt, ja, gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mich wiedergeboren hat, der mich hineingestellt hat in Gottes Gegenwart. Der mir diese lebendige Hoffnung gegeben hat. Wer weiß noch, was der Pfarrer heute früh gesagt hat, wovon Hoffnung kommt. Hüpfen, ja? Diese Leichtigkeit hier von den Kindern, ich weiß nicht, lag hier so ein Flugzeug, das war für mich Symbol so, von der Leichtigkeit, die Gott gibt zum Leben. Hüpfende Leichtigkeit, hüpfende Erwartung. Okay, mit Ostern hat etwas völlig Neues begonnen. Ich habe einmal ein englisches Zitat gelesen und ich schreibe mir solche Zitate manchmal auf. Everything will be okay in the end. Also alles wird in Ordnung sein am Ende. If it's not okay, it's not the end. Wenn es noch nicht in Ordnung ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, die Auferstehung Jesu Christi hat alles verändert. Es wird alles in Ordnung sein am Ende. Das ist die biblische Verheißung. Und manches wird das in Ordnung mit dem Tod und nicht vorher. Aber dann kommt es in Ordnung. Lieben, was für ein Evangelium. Was für eine gute Botschaft. Und wenn wir diese Hoffnung haben für unsere Situationen im Leben, die nicht in Ordnung sind, wo es eben weh tut, wo es schwer ist. Und zu wissen, Gott ist noch nicht am Ende. Gott macht noch weiter und er kommt ans Ziel. Griechisch das Wort Ende und Ziel ist das Gleiche. Ja, Gott kommt ans Ende, Gott kommt zum Ziel. Im 1. Petrusbrief, 2. Kapitel steht dann, nach der Vernunft, seid begierig. Ja, also dass das Wort gierig im positiven Sinn in der Bibel steht, hatte ich auch mal lange Zeit vergessen. Aber hier, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Also das soll uns umtreiben, wie die Kinder, die einfach schreien, wenn sie diese Milch nicht kriegen. Und ich weiß nicht, ob von euch Frauen, Müttern, manche länger gestillt haben, als es so normalerweise ist. Und was für eine Energie diese Kinder aufwenden, wenn sie nicht das bekommen, was sie so gewohnt sind. Oh gut, mich hat es nicht erschlagen. ja, und so sollen wir begierig sein nach dem Wort Gottes. Begierig sein nach mehr von Jesus. Jesus, wir wollen dich mehr erleben, wir wollen dich tiefer erkennen. Ich weiß noch, als Cola Sherry aufkam, da gab es Leute, die brauchten das einfach. Und die brauchten das immer wieder und die brauchten es nochmal. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen von irgend so einem Wasser, was aus der Erde hochkommt. Alle, ich weiß nicht, 26 Minuten oder wie auch immer. Und wie die Touristen da hinkommen, um sich dieses Loch anzugucken und wie das Wasser hochkommt und aufschäumt und dann wieder weggehen. Und wieder weggeht, ja. Und sie kommen und warten. Und daneben gibt's die Pommesbude, wo jemand arbeitet und den interessiert das überhaupt nicht. Der guckt da überhaupt nicht mehr nach dieser Attraktion. Was für Christen sind wir? Wie ist das für uns mit dem Wort Gottes? Haben wir uns so dran gewöhnt, dass wir sagen, na ja, gut. Muss ich ja nicht jeden Tag aufschlagen. Oder haben wir diese Gier, diese Begierde, diese Sehnsucht, ja, mehr von Gott zu erkennen, mehr von ihm zu hören, tiefer hineinzukommen? Okay, ein anderer Text ist der Auferstehungsbericht, wo Jesus sich seinen Jüngern zeigt. Der verpasste Augenblick. Um wen geht's hier? Thomas. Ja. Thomas. Warum ist er weggegangen? Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus der Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Ihr Lieben, was ist das für ein Augenblick? Morgens irgendwann hatten die Frauen eine Begegnung mit Jesus. Maria aus Magdala zuallererst. Und dann haben sie davon erzählt. Aber das hat die Jünger nicht befriedigt. Zwei von ihnen sind weggegangen. Emmaus-Jünger. Und als sie mit Jesus auf dem Weg sind und Jesus alles erzählen, da sagen sie dann, aber wir haben ihn nicht gesehen. Ihn sahen wir nicht. Das ist das Problem. Sie hatten die Zeugen, sie hatten vieles, aber ihn sahen sie nicht. Und hier ist Jesus plötzlich unter ihnen. Jesus ist da. Weißt du das in deinem Leben? Jesus ist da. Oder suchst du danach? Nach dieser Begegnung mit ihm, weil du dir gar nicht sicher bist, ob Jesus wirklich da ist. Und dann Thomas war nicht bei ihnen. Warum war Thomas nicht bei ihnen? Vielleicht ähnlich wie bei diesen zwei anderen. Denen hat es einfach gereicht. Ja, wir wissen, dass Thomas jemand war, der viel nachgedacht hat. Der den Ding wirklich auf den Grund gehen musste. Und als die Frauen ankamen und gesagt haben, der Jesus lebt, da hat es ihm vielleicht gereicht. Und er hat gesagt, nee, ich brauche erstmal Abstand. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich muss das alles durchdenken. Und danach, als Jesus eine Woche später wieder vor seinen Jüngern erscheint, da ist der Thomas dabei. Und dann kommt der Thomas zu einer Aussage, zu der kein anderer Jünger kam. Mein Herr und mein Gott, er betet Jesus an. Versteht ihr, dieser, der von dem wir oft sagen, der Zweifler, der die Sachen zu Ende denken musste, der hat diese Woche nachgedacht. Und er hat für sich erkannt, wenn das wahr ist, dass dieser Jesus lebt, dann ist er Gott. Dann ist er wirklich Gott, auch wenn wir das nicht verstehen können. Mein Herr und mein Gott. Für mich spielt hier ein Gebet rein von Paulus aus dem Philipperbrief. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Wir waren ja jetzt in Israel mit meinen Eltern und wir waren hier im Garten Gethsemane. Und das war etwas, was mich vor Jahren schon mal ganz tief angesprochen hat und diesmal auch wieder, dass Gethsemane unterhalb des Tempels ist. Also wo Jesus gelitten hat, ich meine jetzt seelisch gelitten hat beim Beten. Das war sozusagen im Angesicht Gottes. Das war nicht irgendwo. Man geht hier nur ein Stück durchs Tal und dann ist da schon die Tempelmauer, wo jetzt der Felsen drum steht. Ja, in der Gegenwart Gottes, Gethsemane heißt für mich, Gott ist da. Gott ist da. In deiner Situation, ich weiß nicht, wo du jetzt bist, wo die Katastrophe vielleicht in deinem Leben ist, Gott ist da. Und diesmal habe ich noch etwas verstanden dort in Gethsemane, diese alten Ölbäume. Keiner weiß, wie alt die nun wirklich sind, ob die aus Jesu Zeit sind oder auch nicht. Aber die sind sozusagen tot, aber es treiben überall neue Zweige raus. Ich habe hier noch ein paar, wo sie aus der Erde rauskommen und auch aus dem Stamm rauskommen. Das wurde für mich zu so einem Bild für das, was Gemeinde auch ist. Auch wenn Leute sagen, oh, das Ding ist alt. Ja, aber Gemeinde ist etwas, was Gott immer erneuert. Ja? Wiedergeborene Gemeinden, wo neues Leben ausschlägt. Wunderbar. Und Harthausen ist so eine Gemeinde. Und das auch Gott zu sagen, Gott, ich habe Sehnsucht nach mehr. Ja, dass es neu, ganz neu ausschlägt. Dass Kinder, dass Jugendliche anfangen zu brennen. Ein dritter Text, das ist dann gleich der Anschluss von der Thomas-Geschichte. Jesus verordnet den Jüngern, die jetzt seine Auferstehung erlebt haben, einen Fußmarsch nach Galiläa. Also 100 Kilometer zu Fuß, damit sie Zeit haben zum Nachdenken, damit sie Zeit haben, das zu verarbeiten, ist meine Interpretation. Und dann sind sie dort am See Genezareth und der Petrus sagt, ey komm, wir gehen fischen. Und die anderen sagen, okay, wir machen mit. Ich habe das früher immer sehr negativ gesehen, sehe ich heute überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das ist die Zeit, die Gott uns gibt, und manche müssen etwas tun, damit sie Dinge verarbeiten. Und genauso haben die das getan. Und außerdem ist es gut, für den Lebensunterhalt zu sorgen, als nur rumzusitzen. Und dann kommt Jesus und redet mit ihnen und sagt, sie sollen das Netz mal auf der anderen Seite auswerfen. Und dann spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, zu Petrus: Es ist der Herr. Es ist der Herr. Wer erkennt das? Der, der Jesus lieb hat. Die Liebe, sie erkennt. Was macht Petrus? An dieser Sehnsucht nach Jesus. Er zieht sich erstmal was an und dann springt er ins Wasser, dann kann er nicht mehr warten. Und dann hin zu Jesus, um bei Jesus zu sein. Und dann kommen die anderen hinterher und dann geht Petrus wieder zum Boot und holt noch was zu essen, weil Jesus sagt, bringt auch was von dem, was ihr gefangen habt. Und da heißt es, dass 153 Fische drin waren. Man nimmt heute an, dass das die Zahl ist der damals bekannten Länder. Und dass das so etwas ist, wie eine versteckte Missionsverheißung, die Johannes da hineingelegt hat und die Jesus ihnen auch gegeben hat. Ja? Ein Fisch für jedes Land. Fisch, ichtes, für Jesus das Wort. Und die Netze werden nicht zerreißen. Halleluja, ihr Lieben. Das ist auch für uns eine Verheißung. Wenn die Syrer kommen oder die Afghanen, das reicht für alle. Und das Netz wird nicht zerreißen. Sehnsucht nach mehr von Jesus. Das überspringe ich mal. Markus 16. Jesus erschien zuerst Maria von Magdala. Und diese Maria ist gehorsam und geht hin und gibt Zeugnis ab. Da steht dann, als die Jünger hörten, dass Jesus lebe und die erschienen sei, glaubten sie es nicht. Die glaubten bestimmt nicht, weil sie nicht glauben wollten. Die glaubten nicht, weil es unfassbar war, weil es unmöglich war, weil es alle Vorstellungen sprengte. Ich bin überzeugt, die hätten so gerne geglaubt, aber sie konnten nicht. Und vielleicht geht es manchem von uns ja auch so. Vielleicht nicht unbedingt von uns, die wir hier sind, aber aus unserem Ort. Aber vielleicht kennen wir das ja auch, wenn wir von anderen hören, wie sie beten und wie Gott erhört hat. Und dann denken sie selber, ja, ja, und bei mir? Leiden am Nicht-Glauben-Können. Das Herz schreit, ich will vertrauen, ich will Ruhe im Herzen haben, denn ich weiß ja eigentlich, Gott ist da. Die Zeugen erzählen es und doch bleibt das Herz kalt. Und dann zuletzt, als die elf bei Tisch saßen, offenbarte Jesus sich ihnen. Ja, wie wunderbar, dass Jesus immer wieder kommt. Und wir dürfen ihn darum bitten, sich auch uns wieder ganz neu zu zeigen, persönlich. Das müssen gar nicht andere verstehen, ich muss das verstehen. Und du musst das verstehen. Und dann heißt es zum Schluss, Sie zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Wisst ihr, wenn ihr das Markus-Evangelium mal in einem Ruck durchlest, da steht immer wieder, und sie glaubten nicht, und sie gehorchten nicht, und. Und ganz zum Schluss steht, sie aber zogen aus. Sie haben es kapiert. Sie waren bereit. Sie gingen los. Und was haben sie erlebt? Die Zeichen folgten. Sie haben immer wieder den Herrn erlebt, wie er sie bestätigt hat, wie er sie geführt hat, wie er Wunder getan hat. Ich habe jetzt in Nachrichten irgendwo mal, also Internetnachrichten, ein Zitat gelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Viele Deutsche helfen gern, bezieht sich auf die Flüchtlingskrise. Also wirklich dickes, fettes Lob. Irgendwie Ausländer hatten das gesagt, irgendwo abgedruckt. Viele Deutsche helfen gern, aber kaum jemand ist bereit, eine Freundschaft aufzubauen. Und da dachte ich, hey, hier können wir Christen etwas anders machen. Es ist gut, dass wir bereit sind zu helfen. Wunderbar, das möchte Gott. Aber es ist besser, wenn wir bereit sind, ein oder zwei Freundschaften aufzubauen. Wenn wir bereit sind, unsere Arme neu auszustrecken für Kontakt mit konkreten Menschen. Einer meiner Lieblingsstellen, und als sie gebetet hatten aus der Apostelgeschichte, ja, das war nachdem sie im Gefängnis waren, die Apostel, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also, ich habe tolle Gebetszeiten erlebt, aber ohne Erdbeben. Und ich habe Erdbeben erlebt, aber ohne Gebet. Ja, aber wenn beides zusammenkommt, das muss gut sein. Aber um was geht es hier? Sie wurden von Gott neu ermutigt, erfüllt im Heiligen Geist. Und nicht nur um Halleluja zu singen, sondern um das Wort Gottes mit Freimut zu reden. Um das Wort Gottes mit Freimut zu reden. Und wenn man das Wort Gottes mit Freimut redet, was passiert? Wir hatten es gerade bei Markus, und die Zeichen folgen. Das heißt, wir erleben den Herrn wieder. Heute früh hat der Pfarrer eine Geschichte erzählt von einem Kiosk im Himmel, wo der Engel dann zum Schluss sagte, wir verkaufen hier keine Früchte, sondern nur den Samen. Und das ist dieser Freimut. Das ist so ein Same, ja, wo etwas ausgestreut wird, damit Gott Gelegenheit hat, etwas wachsen zu lassen. Wo wir in Freimut von dem reden, was wir mit Jesus erleben. Wo wir in Freimut darüber reden, was er uns bedeutet. Freimut. Und der letzte Text, dieser wunderbare alttestamentliche Ermutigungstext. Die gute Nachricht, Gott hat alles, was du brauchst. Gott hat für deine Situation, für dein Alter, alles, was du brauchst. Und wir müssen es nicht dem Herrn sagen, warum ist mein Weg dir verborgen? Nein, der Herr kennt dich. Der Herr ist da. Und es heißt dann, er gibt den Müden Kraft. Nimm deine müden Situationen und gib sie Jesus und sag, Herr, du siehst, wie es ist. Ich brauche deine Kraft, deine Auferstehungskraft. Ich bitte dich darum. Neue Kraft zum Auffahren mit Flügeln wie Adler. Dieses Flugzeug hat mir deswegen so gefallen. Ja? Einfach auf der Luft liegen. Ich würde es auch mal schmeißen, aber ich weiß ja nicht, wo es hinfliegt. Einfach auf der Luft liegen. in Israel jetzt, das begeistert mich im Frühjahr dort. Wir haben Störche gesehen, Hunderte am Himmel. Ja? Die liegen einfach auf der Luft und die drehen ihre Runden und ziehen so langsam nördlich und irgendwann sind sie hier. Ja, sie liegen auf der Luft und lassen sich tragen. Neue Kraft zum Auffahren mit Flügeln. Und dann noch für mich eine Parallelstelle, Hesekiel 47, Vers 5. Da geht es darum, dass aus dem Tempel ein Strom fließen wird in Richtung Totes Meer. Und der Prophet soll immer ein bisschen weitergehen und immer, wo er dann ist, soll er mal messen, wie tief er ist. Und dann kommt es, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, Elberfelder Übersetzung. Wasser zum Schwimmen, ja, dieses sich reinlegen und treiben lassen. In Kasachstan, da haben wir am Irtysch gewohnt, ein Riesenfluss, konnte sich reinlegen und ja, bis nach Russland tragen lassen, aber musste natürlich zurücklaufen, also ist man eher raus. Aber ja, das möchte Gott machen. Das ist für mich ein ganz starkes Bild. Ja, Gott will uns tragen. Gott will dich tragen. Was war heute für dich dabei? Was nimmst du heute mit? Sehnsucht nach mehr von Jesus. Hast du die? Hast du die? Willst du Jesus ganz neu begegnen? In seinem Wort studieren, darüber nachdenken? Willst du dir neue Blickwinkel schenken lassen für die täglichen Dinge, für die Sorgen, für die Nöte, für die Schwierigkeiten, für die guten Sachen, die Gott so schenkt? Auch nochmal ein Zitat von heute früh, GmbH, ja? Wir sind eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Klasse, Jesus lebt. Seitdem ist die Situation nicht mehr so, wie sie vorher war. Es gibt einen Ausweg für jede Situation, auch für deine. Hast du eine Erwartungshaltung für Gottes Handeln? Was nimmst du mit? Was war für dich dabei? Gelobt sei Gott. Ja, für was kannst du loben? Alles wird am Ende in Ordnung sein. Gott ist auch im Leiden nahe. Es ist der Herr. Vielleicht hast du ihn noch gar nicht erkannt in deiner Situation. So lass es dir sagen, es ist der Herr, der in deiner Situation ist, der dich auch dahin geführt hat. Rechtschreibfehler. Die Netze zerrissen nicht und sie zerreißen nicht, das wollte ich sagen, ja. Sie zerreißen nicht, sie halten. Ich habe zu gehen, von Jesus zu reden, Gebet und bezeugen. Gott gibt neue Kraft und Leichtigkeit. Gott wird dich tragen. Ja, was nimmst du heute mit? Ich möchte jetzt beten. Ich möchte zu Anfang einen Augenblick still einfach lassen, dass jeder mit Gott reden kann und sagen kann, ja, das möchte ich mitnehmen, das will ich festhalten. Lasst uns beten.